Unser Thema heute Abend in der Reihe Bibel und Koran, zwei Bücher, zwei Botschaften, lautet: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Die Stellung des Menschen in Bibel und Koran. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal Gedanken gemacht, warum der islamisch inspirierte Terror so menschenverachtend vorgeht. Wir kennen das ja auch aus totalitaristischen Ideologien, wo der Mensch nur ein Teil des Ganzen ist und an sich keinen intrinsischen, inhärenten Wert hat, sondern nur als Teil des Ganzen. Wir haben das im kommunistisch inspirierten Terror erlebt gehabt. Aber wie kann es sein, dass eine Religion in der Lage ist, auch Menschen im Sinne der Ausbreitung dieser Religion auch so gering zu achten und als Einzelne zu missachten, sie zu opfern im Sinne des großen Ganzen? Wir werden heute Abend sehen, dass die Bibel und der Koran grundlegend unterschiedliche Menschenbegriffe haben. In dieser Woche können wir ja nur einige Aspekte herausgreifen, aber es ist mir wichtig, dass wir die Aspekte, die wir herausgreifen, etwas eingehender behandeln. Und heute Abend geht es eben um den Menschen. Nach der Bibel ist der Mensch die Krone der Schöpfung und Ebenbild Gottes. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte anschauen, die Kurzfassung in Kapitel 1 des ersten Buches Mose und die längere Fassung in Kapitel 2 und 3 mit dem Sündenfall, dann ist es ganz klar, dass alles darauf zielt, dass der Mensch am Ende erscheint, dass der Mensch am Ende als Krone der Schöpfung kommt und als etwas erscheint, der einen großen Adel hat, nämlich den Adel, dass er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. 1. Mose 1, 26 folgende, gerade am sechsten Tag der Schöpfung heißt es, und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden ist. Das ist ein Bild, das uns gezeichnet wird, der Mensch als Abglanz Gottes, zum Ebenbild Gottes geschaffen, einer, der Gott als Gegenüber in diese Welt gestellt wird, als Gegenüber in der Kommunikation. Und Gott redete, Gott sprach mit Adam in der Kühle des Abends, haben wir gestern Abend die Stelle gehört. Aber nicht nur ein Ebenbild im Sinne eines Gegenübers, mit dem Gott kommunizieren kann und der mit Gott kommunizieren kann, sondern auch einer, der die ganze Kreativität Gottes in sich gelegt bekommen hat und diese schöpferische Kreativität auch einsetzen darf in der Bebauung dieser Welt und im Herrschen über alles, was diese Welt ist. Wo es heißt, und Gott ruhte am siebten Tag, dann war die Voraussetzung dafür, dass er einen in diese Welt gesetzt hat, der seine Aufgabe hier wahrnimmt. Eine höhere Stellung und eine wichtigere Aufgabe kann es für den Menschen gar nicht geben. Im gewissen Sinne Gott zu spielen, in dieser Welt, in Anführungsstrichen. Natürlich weiß der Mensch, dass er ein Mensch ist. Aber er hat von Gott einen hehren Auftrag und ein wunderbares Wesen, das ist etwas Großartiges. Was hier ganz interessant ist, ist, dass an dieser Stelle, wo die Ebenbildlichkeit des Menschen zur Sprache gebracht wird, wird betont, dass diese Ebenbildlichkeit in der Zweiheit von Mann und Frau gegeben ist. Der Mann ist nicht das Ebenbild Gottes. Auch die Frau ist nicht das Ebenbild Gottes. Zusammen, Mann und Frau, sind sie ein Ebenbild Gottes. Und da wird etwas zum Ausdruck gebracht, zum Tragen gebracht vom Wesen Gottes selbst. Wir als Christen glauben an den dreieinigen Gott. Der Sohn steht in Kommunikation mit dem Vater und ist doch eine eigene Person. Er kann sagen, wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Und er ist Gott, aber im Wesen Gottes selbst gibt es diese, ja, eine Art Pluralität. So wie in einer gut funktionierenden Ehe, wo Mann und Frau sich gegenseitig ergänzen, zu einem Fleisch werden und eine Einheit bilden. Mann und Frau. Das biblische Menschenbild ist nicht eine Theorie über den Mann, sondern Mann und Frau sind beide gleichberechtigt Teilhaber dieses Ebenbildes. Sie bilden zusammen das Ebenbild Gottes ab. Im Kapitel 2, ab Vers 21 heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Nach biblischem Verständnis sind Mann und Frau qualitativ nicht unterschiedlich. Sie sind vom gleichen Geschöpf Gottes. Was die Frau ist, das fehlt dem Mann, und was der Mann ist, das fehlt der Frau. Zusammen bilden sie den Menschen als Ebenbild Gottes ab. Diese hohe Stellung der Frau im biblischen Verständnis, diese gibt es in anderen Religionen nicht. Und schon im 18. Jahrhundert, also noch bevor die Aufklärung so richtig durchgeschlagen hat, als noch ein traditionelles Denken im Christentum vorhanden war, hat der englische Pfarrer Matthew Henry in seinem Kommentar über diese Stelle Folgendes geschrieben. Gott schuf die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes, damit sie nicht über ihn herrsche. Auch nicht aus seinen Füßen, damit er nicht auf ihr herumtrampelt, sondern aus der Rippe des Mannes, damit sie ganz nahe an seinem Herzen sei. Dieses durchaus traditionelle, vormoderne Verständnis von der Ehrschätzung der Frau wird hier zum Ausdruck gebracht. Grundlegend für die biblische Anthropologie, für das Verständnis vom Menschen nach der Heiligen Schrift. Wir haben eingangs ein Zitat aus Psalm 8 gehört. Der Mensch sei ein wenig niedriger als Gott geschaffen. Psalm 8, Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Hier stellt der Psalmist die Frage, ich schaue den Himmel und sehe die Sterne, den Mond und die Sonne. Ich sehe, wie groß das Weltall ist. Aber statt so zu klagen wie der französische Philosoph, der Mensch ist ein Staubkorn am Rande des Universums. Niemand hört sein Schreien, niemand sieht sein Leid, sagt der Psalmist hier weiter, angesichts der überaus großen, übermächtigen Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Und die Kleinheit des Menschen, sagt er, staunend, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Was wir als Menschenwürde in der westlichen Welt bezeichnen, dass jeder Mensch an sich einen Wert hat und eine Würde in sich trägt, das stammt von dieser Überzeugung, dass Gott uns mit dieser Würde geschaffen hat und dass uns Ehre jeweils als Menschen, dass uns Ehre gebührt, dass er uns mit einer Herrlichkeit ausgestattet hat. Das ist die Grundlage für unser modernes Menschenbild. Das heißt auch in der Bibel, ihr seid Götter. Und Jesus nimmt das Wort später auf. Das Wort steht in Psalm 82, Vers 6 folgende. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten. Aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Gott mache dich auf und richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Heiden. Die Bibel weiß eben auch davon, dass obwohl Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, dass wir durch die Sünde verderbt sind, dass sein Lichtglanz nicht mehr in uns, jedenfalls nicht ungetrübt, zu erkennen ist. Damals, als die RAF-Terroristen Anschläge auf Kulturdenkmäler auch in Deutschland gemacht haben, das ist im Grunde genau die gleiche Masche, die die IS in Syrien jetzt macht. Man trifft die Menschen, wo es weh tut. Und im Zuge der Suche nach einer neuen Gesellschaft, nach einer neuen Weltordnung, haben damals die RAF-Leute in meiner Jugend gesagt, man muss erstmal Chaos entstehen lassen und dann wird aus dem Chaos wird was Neues und was Gutes kommen. Anarchie war die Parole, alles zerstören und dann kann etwas Neues werden. Und die IS-Leute zerstören die alten Weltkulturerbe-Denkmäler in Palmyra und an vielen anderen Städten. Genauso wie es die Taliban in Bamiyan gemacht haben, vor ihnen in Afghanistan, mit diesen riesen Buddha-Statuen, die sie gesprengt haben und mit Maschinengewehrsalven kaputt gemacht haben. Natürlich wissen wir, dass wir in dieser Welt, in einer gefallenen Welt leben und dass wir dieses Lichtglanz nicht mehr haben, aber die Kreativität ist doch noch da. Jedes Mal, wenn ein begnadeter Musiker vorspielt, sind Himmelsklänge. Wenn wir ein schönes Bild betrachten, das ein Künstler vielleicht auch mit nur wenigen Strichen etwas angedeutet hat, dann werden wir davon begeistert, wie Gott in uns Menschen diese Gaben hineingelegt hat. Wir sind Götter, wir sind aber gefallen und sind durch die Sünde auch gezeichnet und geprägt. Jesus nahm dieses Wort auf in Johannes 10, Vers 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Hier will Jesus sagen, das, was die Schrift als Söhne Gottes beschreibt, auch in ihrem gefallenen Zustand, wird in ihm, in Jesus Christus, in dem neuen Adam, zur in Wahrheit erkenntlichen Sohn und Kind Gottes. Er ist Gottes Sohn und er zeigt uns, wie die Menschen sein sollen. Und das ist für uns speziell in Europa mit unserer christlichen Vergangenheit, ich sage bewusst Vergangenheit, wir sind nicht eine christliche Gesellschaft, wir sind eine nachchristliche Gesellschaft, wie Hugendeck in den 60er Jahren postuliert hat. Aber es wirkt noch nach. Das Momentum, das uns durch die christliche Überzeugung gegeben wurde in unserer Gesellschaft, diese Kraft, diese Schwingkraft, die schwingt noch nach. Genauso wie bei dem Schleifstein, weiß nicht, wer von Ihnen in der Jugend noch von Hand einen Schleifstein angekurbelt hat. Und dann kommt man noch mit der Axt eine Weile daran arbeiten und schärfen. Das hat nachgewirkt, dieser Impetus, dieser Impuls. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft. Wir sind eine nachchristliche Gesellschaft, in der christliche Werte zwar mit Füßen getreten werden und immer wieder gebrochen werden, auch von Regierungen, aber es ist noch etwas unterschwellig da von dem, was wir haben. Und das zeigt sich unter anderem in unserer überaus hohen Achtung für den einzelnen Menschen. Und werden manche von Ihnen sagen, ja, aber ich merke das schon schwinden. Ja, Ihnen gebe ich vollkommen recht. Genau in dem Verhältnis, wie wir uns von der christlichen Botschaft entfernen, entfernen wir uns auch von den Werten und auch von dem biblischen Menschenbild. Aber noch haben wir im christlichen Glauben auf jeden Fall und teilweise in unserer Gesellschaft diese hohe Meinung vom Menschen. Die Bibel sagt ferner, wir sind, dass Menschen Kinder Gottes sind. In uneigentlicher Rede im Alten Testament an zwei Stellen, in 5. Mose 14, Vers 1, steht, ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes. Ihr sollt euch um eines Toten willen nicht wundritzen, noch kahlscheren über den Augen. In der heidnischen Umwelt war das Praxis zu dieser Zeit in Israel, dass beim Tode eines Mitmenschen, weil das ein hoffnungsloser Fall war, die Heiden haben ja an keine Auferstehung, an kein ewiges Leben geglaubt, das war die pure Tragik. Da hat man seine Haarpracht abgeschoren, also hier am vorderen in der vorderen Hälfte des Schädels, um sich hässlich zu machen. Und man hat sich eingeritzt, um zu zeigen, wie groß die Trauer ist und wie groß die Verzweiflung. Und was sagt Gott? Kinder Gottes, die dürfen solche Verzweiflung nicht haben und solche Praktiken deswegen nicht pflegen. Ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes. Uneigentlich, weil es noch nicht darum geht, dass die Menschen in Alt-Israel sich als Kinder Gottes im Sinn des Neuen Testamentes verstanden haben. Aber als Gottes Ebenbild sind sie doch von einer Würde, dass sie drüber stehen sollten, solche erniedrigenden Praktiken zu tun. Sie sollten sie meiden. In Hosea, in Kapitel 2, Vers 1, steht, es wird aber die Zahl der Israeliten sein, wie der Sand am Meer. den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen, anstatt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, o ihr Kinder des lebendigen Gottes. Dieses prophetische Wort war sicher für die Hörer Hoseas genauso verblüffend, wie es eigentlich auch für uns heute ist, denn das ist ein prophetisches Wort und erst durch das Aufkommen des Christentums hat man diese Rede von den Kindern Gottes überhaupt gepflegt. Und darum, Kinder Gottes in eigentlicher Rede, was das Neue Testament dazu sagt. Ich sage Ihnen einfach ein paar Stellen, die Ihnen durchaus bekannt sein dürfen. Aus der Bergpredigt, Matthäus 5, 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Lukas 20, Vers 36. Denn sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Im Römerbrief in Kapitel 8 und 9 gibt es eine ganze Reihe. Ich nehme nur einige Stellen aus Kapitel 8 uns vor. 8,14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist die Schau des Menschen im Neuen Testament. Wir sind Gottes Kinder, seine Erben und werden zur Herrlichkeit erhoben, zu seiner Herrlichkeit. Vers 19, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Wir sind die Hoffnung der Kreatur, der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung seufzt und lechzt und sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Was für ein Menschenbild ist das? Vers 21 geht auch noch darauf ein, das überspringe ich. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Und 1. Johannes 3, 1 steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die biblische Schau vom Menschen in seinem Adel, in seiner Würde, in seiner Ehre und in seiner Herrlichkeit. Und das ist der Grund, warum wir in unserem Kulturkreis den Menschen als Einzelnen respektieren und ehren. Und wir haben deswegen auch sowas wie die Menschenrechte. Angefangen hat das mit der Magna Carta in England für die Höherstehenden, für die Adligen, dass die ein Recht gegenüber dem König, gegenüber der Krone hatten. Aber das war schon angedacht und wurde dann weiter in unserer Gesellschaft im Westen weitergegeben, bis hin, dass es heute vielleicht manchmal auch ein bisschen überzogen, bis aufs kleinste Kind angewandt wird. Auch die Kinder haben Rechte. Natürlich haben sie Rechte, die haben aber auch Grenzen. Genauso wie jeder, der Rechte hat, hat auch Grenzen und Pflichten. Aber wir haben diese Menschenwürde auch kodifiziert in den Menschenrechten und nicht zuletzt in den Menschenrechtskonventionen der Vereinigten Nationen. Und nun ist interessant, dass die Organisation islamischer Staaten bis heute diese Menschenrechte nicht unterschrieben hat. Kein Staat, der zu dieser Organisation gehört, hat diese Menschenrechte unterschrieben. Stattdessen haben sie im Jahr 1984 in der sogenannten Kairoer Erklärung, haben sie ihre Sicht von den Menschenrechten dargelegt und eben gesagt, dass die Menschen frei sind und eine Würde haben, sofern das mit der Scharia konform ist. Und diese Einschränkung, die steht zwischen unserer westlichen und der islamischen Sicht von Menschen und von der islamischen Sicht, wie es im Koran dargelegt wird, dann gleich nach diesem nächsten Lied geht es weiter. Der zweite Teil, der Koran, der Mensch vor Gott. Die allerletzte Sure des Koran, die Sure 114, trägt die Überschrift Die Menschen. Es ist eine kurze Sure, eine von den ersten Suren, die Mohammed nach Mekka von seiner Höhle am Berg Hira zurückgebracht hat. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, sag, ich suche Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen. Vor dem Unheil von Einflüsterung, einem heimtückischen Kerl, der den Menschen einflüstert, sei es ein Dschinn oder ein Mensch. Natürlich gibt es viele andere Stellen im Koran, die über den Menschen reden, und wir werden zu solchen Stellen gleich kommen. Aber hier, weil diese Sure, diese Überschrift die Menschen trägt, habe ich beschlossen, damit einzusteigen. Wir sehen hier ein Bild von der Beziehung des Menschen zu Gott, beziehungsweise von, nicht von der Beziehung, sondern von der Einstellung des Menschen zu Gott. Die Beziehung zu Gott, das wäre schon christlich gedacht, denn im Islam kann es niemals eine Beziehung zwischen Mensch und Gott geben, wenn man absieht von den Sufis und anderen Mystikern, die kein orthodoxes Islam praktizieren, sondern eher von philosophischen und mystischen Elementen anderer Religionen geprägt sind. Das ist ja die größte Sünde im Islam, wenn man Gott jemand oder etwas beigesellt. Das heißt Schirk, und das ist die größte Sünde, denn die Heiligkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, seine Allmacht und alles wird dadurch angetastet, wenn man irgendetwas in Beziehung zu ihm bringt. Deswegen auch die Leugnung, er habe einen Sohn oder auch Kinder. Hier steht der Mensch vor Gott als dem König, als sein Gott, als einer, der vor Unheil bewahren kann. Und wie wird diese Unheil beschrieben? Das ist das Unheil der Einflüsterung im Inneren des Menschen. Und Mohammed hat selber stark damit gekämpft, diese Anflügen von Zweifel, von bösen Gedanken. Und ihm war es nicht immer klar, ist das jetzt der Satan, ist das ein Dschinn oder sind das menschliche Gedanken. Aber Gott sei der, der einen davor bewahren könne. Vor der Selbstzweifel, vor der Verunsicherung. Ich möchte fünf Punkte nennen, die den Mensch im Koran in besonderer Weise auszeichnen oder beschreiben. Etwas merkwürdig gleich Der erste Punkt, der Mensch und die Dschinn teilen dasselbe Schicksal. Die Dschinn sind Geisterwesen, die aus Feuergemisch erschaffen wurden, laut Koran, sind aber trotzdem sehr menschlich in ihrem Wesen und wir werden gleich auf einige Stellen stoßen, wo das deutlich wird. In Sure 55, der Barmherzige, in Aja 31 heißt es, wir werden uns für euch Zeit nehmen, ihr beiden Gewichtigen, wobei nicht ganz klar ist vom Urtext her, ob das die Leichten und die Schweren sind, gemeint sind wohl Geister und Menschen, also Dschinn und Menschen, sagt hier Rudi Parat in seiner Übersetzung. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Also werden die Menschen und die Dschinn, diese Geisteswesen, die werden in ähnlicher Weise in das Gericht genommen werden und dort auch nach gleichen Prinzipien gerichtet. Der Vers 33, ihr Dschinn und Menschen, die ihr hier beisammen seid, die werden als eine Gruppe angesprochen. Vom koranischen Menschenverständnis her gehört er zu den Geisteswesen. Er hat ja Nafs, das ist hebräisch Nefesh, die Seele, der Schlund, und er ist auch Geist, aber er ist auch leibhaftig im Gegensatz zu den Dschinn, deren Leibhaftigkeit jedenfalls für uns nicht immer wahrnehmbar ist. In Aja 39, an jenem Tag werden die Menschen und Dschinn nicht nach ihrer Schuld gefragt. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Die Sünder erkennt man an ihrem Zeichen und packt sie am Schopf und an den Füßen. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Das ist die Hölle, die die Sünder für Lüge erklärt haben. Sie gehen zwischen ihr und kochend heißem Wasser hin und her. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Also ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Dschinn, die Taten sind bekannt. Man wird nicht gefragt, was hast du getan, sondern das ist alles Gott wohl bekannt. Und der Sünder ist offenbar, wird gepackt am Schopf und an den Füßen und in die Hölle geworfen. Und hier wird sie auch beschrieben. Der Mensch ist also für das Gericht bestimmt, genauso wie die Geisteswesen, die Dschinn. Allerdings gibt es nicht nur Sünder, die in die Hölle landen, sondern für diejenigen, die ins Paradies Eingang finden, heißt es ab Aja 56, darin, nämlich in den Gärten des Paradieses, befinden sich die Augen niedergeschlagen weibliche Wesen, die vor ihnen weder Mensch noch Dschinn entjungfert hat. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Sie sind, wie wenn sie aus Hyazinth und Korallen wären. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Sollte die Vergeltung für gutes Handeln etwa anders sein, als dass gut gehandelt wird? Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Hier wird ein Bild von den Schönheiten, die dem Rechtgläubigen im Paradies als Belohnung für seine Rechtgläubigkeit, für sein Leben im Gehorsam in Aussicht gestellt werden. Wir kommen noch später noch einmal auf diese Sure 55 zurück und nehmen noch ein paar andere Stellen mit auf, um das aufzuspüren, warum dieser Satz, wie es geheißen hat, welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen, was das auf sich hat und mit Gottes Barmherzigkeit. Aber zuvor noch Sure 50, Aja 16. Wir haben doch seinerzeit den Menschen geschaffen und wir wissen, was er sich selber einflüstert und sind ihm näher als die Halsschlagader. Wenn jene beiden entgegennehmen, einer zur Rechten und einer zur Linken sitzend. Er gibt keine Äußerung von sich, ohne dass sein Aufpasser bei ihm wäre. Bereit, alles aufzuzeigen. Es ist interessant, dass hier es wieder um die Einflüsterung geht. Offenbar sieht der Koran, dass den Gegensatz zur koranischen Offenbarung in den menschlichen Gedanken selbst, die entweder in dem Menschen selbst ihren Ursprung haben oder von dem Dschinn oder von anderen Menschen ihnen eingeflüstert wird. Also das aufgewühlte Herz, das die Offenbarung des Koran nicht akzeptieren kann. Darum geht es eigentlich. Entweder akzeptiere ich als Mensch die Offenbarung des Koran und dann bin ich recht geleitet, dann habe ich Hoffnung. Oder ich höre auf mein Herz, auf die inneren Stimmen und dann bin ich verloren. Und hier werden dann die zwei Schreiberengel beschrieben, die man aus dem Islam kennt, die alles aufschreiben, alles notieren an guten und schlechten Taten, damit im Gericht gerecht beurteilt wird. Zusammenfassend können wir sagen, Mensch und Dschinn sind für das Gericht bestimmt, aber beide werden auch auferstehen. Es gibt eine Sure mit der Überschrift, die Dschinn, das ist die Sure 72. Und dort lesen wir unter anderem, und das muss man ein bisschen ergänzen, weil das sonst nicht verständlich ist, deswegen hat Rudi Parat hier ziemlich viel an Parenthesen gesetzt. Gewisse Männer von der Gattung der Menschen suchten früher wiederholt Zuflucht bei gewissen Männern von der Gattung der Dschinn und bestärkten sie dadurch in ihrer Schlechtigkeit. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf 1. Mose 6 ist, wo es darum ging, dass die Gottessöhne Gefallen an den Töchtern der Menschen fanden, woraus dieses Mischgeschlecht der Riesen entstanden ist, Anakim. Vielleicht ist das oder eine andere Vorstellung, aber auf jeden Fall sind die Menschen und die Dschinn in einem Miteinander verbunden. Und der Moslem kann sich das Leben als Menschen jetzt frei von solchen geistigen Mächten und Kräften nicht vorstellen. Er braucht auch die zwei Engel, die ihn begleiten, die Schreiberengel, die aber auch eine Schutzfunktion haben, damit er auch hier heil durchkommt. Vers 7, und sie meinten ebenso wie ihr, dass Gott niemand von den Toten auferwecken würde. Also das war die Fehlleitung durch die Menschen, die Zuflucht bei den Dschinn gesucht haben und sich von ihnen beraten ließen. Da heißt es weiter in Aja 8, und wir haben den Himmel abgesucht und festgestellt, dass er voll ist mit strengen Wächtern und mit Feuerbränden. Also der Himmel ist stark geschützt und die Dschinn haben da keinen Zugang dazu gefunden, aber Vers 14b, unter uns gibt es solche, die Gott ergeben sind und solche, die vom rechten Weg abweichen. Diejenigen nun, die ergeben sind, befleißigen sich damit, der rechten Leitung, dann werden der einst ins Paradies eingehen, muss man sich dazu denken. Mit denjenigen aber, die vom rechten Weg abweichen, wird der einst die Hölle geheizt. Wörtlich, diejenigen sind Brennholz für die Hölle. Also ist dieser Zusammenhang im Kapitel, in der Sure Jin, dieses Abbild vom Gericht und Belohnung und Verfluchung. Allahs Barmherzigkeit erstreckt sich nicht auf das Gericht, sondern ist innerweltlich und lädt zum Gehorsam ein. Das ist ganz wichtig zu verstehen, denn jede Sure des Koran, mit Ausnahme von Sure 9, beginnt mit dem sogenannten Bismillah, Bismillah al-Rahman al-Rahim, im Namen Allahs, des Barmherzigen und Allerbarmenden. Aber was heißt das, dass Gott barmherzig ist? Allahs Barmherzigkeit erstreckt sich nämlich nirgends auf das Gericht. Deswegen sind Muslime sehr verunsichert, wenn es um ihr ewiges Heil geht. Sie glauben alle, dass sie auferstehen werden. Aber sie sind sich nicht sicher, dass sie zu ewigem Leben auferstehen werden, sondern haben immer diese Ambivalenz, wird Gott mir barmherzig sein oder nicht? Denn er ist eben ambivalent darin. Seine Barmherzigkeit erstreckt sich nicht auf das Gericht, sondern diese Barmherzigkeit ist innerweltlich und lädt zum Gehorsam ein. Zum Beispiel Sure 9, die Buße, ab Ayah 113. Der Prophet und diejenigen, die glauben, dürfen nicht für die Heiden um Vergebung bitten. Auch wenn es Verwandte sein sollten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie Insassen des Höllenbrands sein werden. Also wer jetzt schon in dieser Welt nach Wahrnehmung des rechtgläubigen Moslem verloren ist, für den darf nicht einmal um Vergebung gebeten werden. Wie hat Jesus am Kreuz gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine letzten Worte, er bittet um Vergebung. Und hier wird dann nachgeschoben, ich habe den Vers nicht mit reingenommen in den Skript, aber es wird nachgeschoben, auch wenn Abraham für seinen Vater gebeten hat, eigentlich hat er für Lot gebeten, aber wir wissen nicht, was Mohammed gemeint hat, wenn er sagt, Abraham hat für seinen Vater um Vergebung gebeten. Er ist ja eingetreten für Lot in Sodom, als die Stadt zerstört werden sollte. Und da wird dann gesagt, ja, das war eine Ausnahme. Und als Abraham dann nachher begriff, dass es ein Fehler war, dann hat er sich davon distanziert. Also diese Gnade im Sinne von einfach unverdiente Gnade aufgrund des Gebets eines Gerechten ist im Koran unbekannt. Ein weiteres Beispiel, Sure 4, die Frauen. Hier geht es um diese Barmherzigkeit. In Ayah 130b folgende heißt es, Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Und wenn die beiden, nämlich Mann und Frau, sich trennen durch die Scheidung, wird Gott jeden aus der Fülle seiner Macht entschädigen. Gott umfasst nämlich alles und ist weise. Hier geht es in diesem Kapitel um verschiedene Aspekte des Eherechts und der Koran sagt eben, ja, wenn es mal nicht klappt und die beiden auseinandergehen und sich scheiden lassen, dann ist es nicht schlimm, dann wird Gott jeden belohnen für das Leid, das er da hat. Er ist eben barmherzig. Aber innerweltlich verstanden für diejenigen, die den Weg des Islam gehen. Zweitens, die Schöpfung ist eine Wohltat Allahs für die Menschen. In der vorhin zitierten Sure 55, der Barmherzige, gibt es einige Stellungnahmen dazu. Ayat 10 und die Erde hat er, nämlich Allah, als Wohnraum für die Menschen bereitgestellt, mit Früchten, Palmen und Fruchthüllen, Korn auf Halmen und Kräutern. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Allah hat eben dem Menschen alles gegeben, was er braucht, um einen Genuss zu haben, und das ist seine Barmherzigkeit. Ayah 14, er hat den Menschen aus Ton gleich der Töpferware geschaffen, also aus Erde, aus der Materie, aus der Erde geschaffen ist, ähnlich wie im biblischen Bericht. Und die Geister hat er aus einem Gemisch von Feuer erschaffen. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Immer wieder diese Wiederholung, welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen, die beziehen sich alle auf das innerweltliche Leben. Und dass Gott uns, wir waren ja nur Erde, nur Ton, aber er hat aus uns lebendige Wesen gemacht. Also können wir das doch nicht leugnen, dass das eine Wohltat ist. Es fehlt aber das Grundlegende für unser biblisches Menschenverständnis. Und das habe ich am Anfang bewusst weggelassen. Es fehlt das Einhauchen des Ohnem Gottes und die Ebenbildlichkeit. Die Ebenbildlichkeit haben wir gehabt, aber was hat es auf sich mit dem Einhauchen des Ohnem Gottes? Das heißt in 1. Mose 2, dass Gott den Menschen aus Erde, aus Adama, hat er Adam geschaffen, den Menschen. Also der Name des Menschen sagt schon, er ist aus Erde. Und als er ihn geformt hat, hat er nicht mit den Fingern geschnipst und gesagt, so, jetzt bist du lebendig. Hat auch nicht ein Wort gesprochen, wie bei der Erschaffung aller anderen Dinge. Hat Hand angelegt, hat den Menschen geformt. Und was hat er getan, damit der Mensch zum Leben erwacht? Er hat sein eigenes Leben, sein eigenen Odem in den Menschen hineingeblasen. Also hat der Mensch Anteil am göttlichen Leben. Für den Moslem völlig unverständlich. Nein, Gott hat den Menschen gemacht und damit gut. Aber es fehlt dieses Einhauchen im koranischen Denken. Der dritte Punkt. Für den Koran ist der Mensch das Geschöpf, dem Gott die Ehre der Fürsorge und des Genusses erweist. Also das ist der Adel des Menschen nach dem Koran. In Sure 17, 70 folgende, und wir haben den Kindern Adams Ehre erwiesen. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und ihnen von den köstlichen Dingen beschert. Und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Am Tag, da wir jede Menschengruppe mit ihrem Vorsteher rufen werden, diejenigen, denen dann ihr Buch in ihre Rechte gereicht wird, werden ihr Buch lesen und ihnen wird nicht ein Dattelfädchen Unrecht getan. Es geht hier um das durchs Gericht kommt. Der Mensch hat seinen Adel darin, dass er eine besondere Stellung in der Schöpfung hat. Die Erde trägt ihn. Auch wenn er auf dem Meer ist, wird das Schiff getragen. Gott sorgt für die Menschen und gibt ihm köstliche Dinge. Das ist der Adel des Menschen nach dem Koran. Der Mensch ist aber trotz der Wohltaten Allahs undankbar Allah gegenüber. Der Koran kennt den Begriff der Ursünde nicht. Von diesem Zustand des in Sünde geboren sein, sondern die Sünde ist nur das, was der Mensch falsch macht, aber es ist nichts an seinem Wesen, was er nicht ändern könnte. Aber er ist trotzdem undankbar Allah gegenüber. Und das ist wohl die Grundschuld. Wenn euch auf dem Meer ein Schaden trifft, dann irren die, die außer ihm anruft, weg. Hat er euch dann ans Land gerettet, wendet ihr euch ab. Der Mensch ist eben undankbar. Das ist neben den Gedanken, die Zweifel, die der Mensch in seinem Inneren hat, diese Einflüsterung, das, was ihn vor Gott schuldig macht. Himmel, Erde und Luftraum sowie die Himmelskörper wurden von Gott in den Dienst des Menschen gestellt. Ich gehe nicht auf all diese Stellen ein, das ist auch selbsterklärend. Der Mensch soll das gute Leben genießen und es für Gottes Barmherzigkeit erachten, ihm dienen und ehren durch Einhalten seiner Gebote. Das erklärt vieles an der Lebensweise unter Muslimen, wenn einer reich ist und eben genießen kann, wenn er in großem Wohlstand lebt, dann sieht er das als sein Kismet, sein Schicksal, das Gott ist ihm eben besonders gnädig gesonnen. Und all diese guten Gaben, diese Genüsse, die sind ja für ihn da und es ist richtig, dass er sie auch empfängt. Und wenn einer die nicht empfängt, dann ist es eben das Chrismat dieses anderen Menschen, der eben von Gott nicht so vielleicht bedacht ist mit allem Guten. Dann weiß aber Gott selber besser, warum es mit dem einen so ist und dem anderen so. Und der Gedanke des Teilens und des Helfens ist hier vom Anthropologischen her im Islam fremd. Wir kommen zum Schluss. Viertens, der Mensch als Diener und Sklave Gottes ist die eigentliche Bestimmung. In Sure 2, die Kuh, heißt es ab Ayah 186, und wenn dich meine Diener, das sind die Menschen, die Allah verehren, nach mir fragen, so bin ich nahe und erhöre, wenn einer zu mir betet, sein Gebet. Sie sollen nun auf mich hören und an mich glauben, vielleicht werden sie den rechten Weg einschlagen. Also diese Offenheit, ob der Mensch auch wirklich den rechten Weg geht, selbst wenn er zu Gott betet, das steht nicht fest. Aber der Mensch ist eben Diener oder Sklave Gottes. So heißen auch viele Abdallah, Abdullah, der Sklave, der Diener Gottes, oder Rulam Rasul, der Sklave des Propheten. Dieses ist das Selbstverständnis des Menschen. In Sure 7, die Höhen, heißt es, ihr Kinder Adams, legt bei jeder Kultstätte euren Schmuck an und esst und trinkt. Und seid nicht verschwenderisch. Gott liebt diejenigen nicht, die nicht Maß halten. Sag, wer hat den Schmuck Gottes verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat? Und die guten Dinge, die beschert sind, sag, sie stehen im diesseitigen Leben denen zu, die glauben, und in Sonderheit am Tag der Auferstehung, nämlich zum Genuss im Paradies. Also diese lebensbejahende, würden manche sagen, Art und Weise, das Leben zu sehen, das Gute in dieser Welt zu genießen und damit zu rechnen, dass es noch besser wird im Paradies. Das ist übrigens in der islamischen Rechtsprechung und Theologie die Erklärung, warum das Weinverbot während der Offenbarungszeit des Koran aufgekommen ist. Zuerst war der Genuss von Wein genehmigt laut Koran und dann mit der Zeit, in der medinensischen Zeit, wurde das dann untersagt. Und die Ausleger sagen, das wurde deswegen untersagt, weil das ein himmlischer Genuss ist. Und das bleibt für das Paradies vorbehalten und dem Paradies vorbehalten. Und der letzte Punkt, Mann und Frau, Sure 22, die Wallfahrt, heißt es ab Ayah 5, ihr Menschen, wenn ihr wegen der Auferweckung im Zweifel seid, wir haben euch aus Erde geschaffen, hierauf aus einem Tropfen hierauf aus einem Embryo, hierauf aus einem Fötus gestaltet oder auch ungestaltet, um euch Klarheit zu geben. Und wir lassen, was wir wollen, bis zu einer bestimmten Frist im Mutterleib verweilen, dann kommt es mit der Geburt und dann, Entschuldigung, hierauf sollt ihr mannbar werden. Und der eine von euch wird abberufen, ein anderer wird in das erbärmlichste Alter gebracht, so dass er, nachdem er vorher Wissen gehabt hat, nichts mehr weiß. Wenn Sie fragen, warum die Selbstmordattentäter in jungen Jahren sich so auf den Paradies sich freuen und meinen, auf die Freuden dieses Lebens verzichten zu können, dann sieht man auch hier, dass das angelegt ist im Koran. Das Leben ist in jungen Jahren, weil es eben ein Genuss ist, das Leben hier ist dann eben schön, aber wenn man alt und schwach und das Gedächtnis nicht mehr tut und so, dann ist es praktisch eine Strafe Gottes, dass man hier noch bleiben muss. Sure 75, die Auferstehung. Sure 36, meint denn der Mensch, er würde sich selber überlassen, wäre er nicht ein Tropfen Sperma, das ausgestoßen wird, hierauf ein Embryo, dann schuf und formte er, nämlich Allah, dann machte er daraus die beiden Geschlechter, eigentlich heißt es die beiden Paarweisen, das männliche und das weibliche. Kann der nicht die Toten wieder lebendig machen? Vielmehr sagt der Koran nicht dazu, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde, aber wie geschieht es mit der Frau in der Auferstehung? Wir haben ja in Sure 55 über die Freuden, die auf die Männer warten, gehört. In Sure 40, Aja 40 heißt es, wer etwas Schlechtes tut, dem wird gleich viel vergolten. Und diejenigen, die Gutes tun, ob Mann oder Weib, und dabei gläubig sind, werden ins Paradies eingehen, wo ihnen Unterhalt beschert wird, ohne Abrechnung. Man unterscheidet in der islamischen Theologie zwischen dem, was theologisch-biblisch, was rechtlich gesetzlich ist und was kulturell ist. Und man räumt durchaus ein, dass im rechtlichen, kulturellen Raum die Frau eine andere Stellung hat als der Mann. Im theologischen ist man aber ziemlich verstritten. Manche islamischen Theologen glauben nämlich nicht, dass die Frau wirklich ins Paradies kommen kann, denn sie hat für sie keine Seele. Andere sind genau anderer Meinung, dass, so wie es hier in 40-40 heißt, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, bekommt die Belohnung oder die Strafe für das, was er im Leben getan hat. Aber was sind die Belohnungen für die Frau, kann man berechtigt fragen. In Sure 55 heißt es später, ab 68, daran sind Früchte und Palmen und Granatapfelbäume, welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Darin befinden sich gute und schöne weibliche Wesen. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Huris, die in Zelten abgesperrt. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Die vor ihnen weder Mensch noch Djinn entjungfert hat. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Sie liegen auf grünen Decken und schönen Abkari-Teppichen. Welche von den Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Voller Segen ist der Name deines Herrn, des Erhabenen und Ehrwürdigen. Offenbar sind die Verheißungen des Paradieses eigentlich nur für den Mann anziehend. Fazit. In der Bibel geht es um Mensch und Gott, die in einer Beziehung zueinander stehen, nicht zuletzt durch den Glauben, wird ein Mensch Kind Gottes. Das Ideal, es geht um die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Im Koran geht es um den Mensch vor Gott. nämlich um das Ideal in Ehrerbietung sich Allah zu unterwerfen, was ja auch die Bedeutung des Wortes Islam ist. Morgen Abend laden wir Sie herzlich ein zu dem Thema, wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben, wer ist Jesus, wer ist Gott im Koran? Und jetzt möchte ich noch mit Ihnen beten. Allmächtiger Gott und lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich so nennen dürfen. Dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass wir durch den Glauben, durch Jesus Christus deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, dass du uns so wertvoll erachtest, uns ein Kindesstatt anzunehmen. Und wir bitten dich, hilf uns, dass das unser Selbstverständnis prägt, dass wir unseren Wert in dir sehen. Wir danken dir, dass wir in Beziehung zu dir stehen dürfen und dich Abba, lieber Vater, nennen dürfen. Und wir bitten dich für die Muslime in aller Welt, gerade auch für die, die zu uns kommen und diese Perspektive überhaupt nicht kennen. Herr, hilf uns, dass wir es schaffen, ihnen das klar und deutlich zu machen, dass in Jesus Christus auch sie Kinder Gottes werden können. Hilf, dass wir das für uns selbst und auch für unsere Mitmenschen auch so leben. Das Leben der Kinder Gottes in Freiheit und in Würde, in der Abhängigkeit zu dir, dass unser Leben ein Lob Gottes sei. Amen.